Jeder Christ und die Versuchung. So heißt ein Buch, wo es um Thema Versuchung geht. Und es gibt unzählige Bücher, die um dieses Thema gehen. Und ich denke, die meisten Christen haben sich schon mal mit diesem Thema beschäftigt. Was ist Versuchung? Es gibt ja auch unzählige Verse, die darüber sprechen in der Bibel. Was auf jeden Fall klar ist, jeder kennt Versuchung. Jeder hat schon mal mit Versuchung zu tun gehabt. Fast tagtäglich haben wir dieses Thema Versuchung. Wir werden versucht. Oft, wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich schon die erste Versuchung. Oder während des Tages oder vorm Schlafengehen. Und wenn wir ehrlich sind, diese Versuchungen sind sehr mühsam oft. Und manchmal fragt man sich, warum? Warum muss ich das immer alles durchmachen? Diese ganzen Versuchungen, die doch so schwer sind. Und oft ist es dann auch so, dass wir der Versuchung nicht widerstehen und in Sünde fallen. Und Jahre später merken wir dann plötzlich, ich bin ja immer noch in derselben Versuchung wie vorher. Wie vor Jahren, ich mache immer noch dasselbe, ich bin kein Stück weitergekommen. John Knox, ein Kirchenreformator, schrieb einmal, nun, nach vielen Kämpfen finde ich nicht mehr in mir als Eitelkeit und Verderbnis. In der Stille bin ich nachlässig, in Mühen ungeduldig, mit dem Hang zur Verzweiflung, Stolz und Ehrgeiz überfallen mich auf der einen Seite, Begierde und böse Sorgen auf der anderen. Kurz, o Herr, die Fehler des Fleisches vertilgen beinahe die Tätigkeit deines Geistes. Das, was er sagt, das kennen wir bestimmt. Das ist so ganz nach dem Motto des Paulus, denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern das, was ich hasse. Das, was ich eigentlich nicht tun möchte, das tue ich. Die gute Botschaft ist ja aber, dass wir in der Bibel lesen können, es gibt einen Ausweg aus Sünde. Deswegen ist Jesus ja gekommen, um uns zu vergeben, also dass wir Vergebung der Sünden erfahren, Vergebung der Schuld erfahren, aber auf der anderen Seite auch Reinigung von diesen Sünden haben. Also, dass wir diese Sünden nicht mehr tun müssen, dass wir befreit sind davon, dass wir Ja sagen müssen zur Sünde. Römer 6, Vers 11, also auch ihr haltet euch für die Sünde tot, Gott aber lebend in Christo Jesu. Wir sind der Sünde gestorben, aber im praktischen Leben sieht es leider oft anders aus. Dann geben wir doch manchmal nach, sind nach Jahren doch immer wieder in dieser Sünde. Ich denke, das ist auch so, weil natürlich der Satan, der ist ja auch jemand, der real ist, der nicht schläft und der uns auch beobachtet. Der guckt, okay, wo sind unsere Schwachstellen, wo kann ich am besten angreifen. Das ist so wie bei einer Burg, die gut befestigt ist. Wenn ein Feind die jetzt angreift, dann guckt er natürlich, wo ist die schwachste Stelle, die schwächste Stelle. Er wird ja nicht da angreifen, wo die Burg gut gerüstet ist, wo die Mauern dick sind, wo die meisten Wachen stehen. Sondern er wird da angreifen, wo die schwächste Stelle ist. Und genauso ist das bei uns auch. Er beobachtet uns, guckt, okay, wo greife ich am besten an? Und das sind ja meistens immer dieselben Schwachstellen. Die sind, glaube ich, bei uns allen gar nicht so unterschiedlich. Wir sind ja alle Menschen. Und deswegen ist Versuchen immer so effektiv, weil er immer da angreift, wo es am leichtesten ist. Sonst wird das ja auch keinen Sinn machen. Und ich denke, deswegen ist es so wichtig, wenn man in diesen Kampf und Versuchung starten möchte, wenn man gewinnen möchte, muss man bestimmte Bedingungen akzeptieren, die uns dabei helfen werden. Sonst werden wir immer wieder an denselben Punkten scheitern in der Versuchung. Und die erste Bedingung ist, um diese Mauer, unsere Mauer, unseren Widerstand gegen die Versuchung ein wenig höher zu ziehen oder besser zu befestigen, ist, dass wir akzeptieren müssen, Gott ist immer gut in allen Situationen. Gott ist immer gut in allen Situationen, egal welche Situation es ist. Das ist so die erste Bedingung, die wir akzeptieren müssen. Warum ist das so wichtig? Ich denke, weil wir immer in Situationen kommen werden, wo wir daran zweifeln. Es passiert etwas auf der Arbeit, wir haben Probleme mit einem Kollegen, wir verlieren vielleicht unsere Arbeit. Wir schreiben eine schlechte Klausur. Ich habe viel gelernt dafür, ich habe gebetet und trotzdem funktioniert das nicht. Und wir kommen dahin, dass wir vielleicht anfangen, Gott irgendwie dafür sogar verantwortlich zu machen, ihn in einem schlechten Licht zu sehen. Der Teufel macht genau dasselbe. Er möchte Gott in einem schlechten Licht darstellen. Er möchte nicht, dass wir sehen, dass Gott immer gut ist, dass alles für uns zum Besten dient. Dasselbe macht er auch schon im Garten Eden. In 1. Mose 3, 2 bis 5 steht, da sprach das Weib zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret es auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass welchen Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist. Also der Teufel sagt eigentlich zu denen, wisst ihr was, Gott ist gar nicht gut. Eigentlich will er euch nur etwas vorenthalten. Er möchte nicht, dass eure Fähigkeiten zur höchsten Entfaltung kommen. Eigentlich ist es so, wenn ihr diesen Apfel esst, dann wird es euch gut gehen. Dann wird es euch besser gehen. Macht das doch einfach. Und das führt einfach dazu, wenn wir unzufrieden mit Gott sind, dass wir in solchen Situationen nicht mehr auf Gottes Führung vertrauen. Das ist doch klar, dass wir dann in Versuchungen, wenn sie kommen, kaum noch eine Chance haben, wenn wir schon von dieser Kraftquelle getrennt sind. Wenn wir schon nicht glauben, dass Gott immer gut ist in jeder Situation, egal was passiert. Aber dann stellt sich auch die Frage, warum tut Gott nicht etwas gegen die Versuchung? Ich meine, Gott kann alles. Er kann uns das ja erleichtern. Er kann uns ja diese Situation erleichtern, Situation verändern. Gott kann Bedingungen ändern. Er kann uns diese Begierden nehmen, die wir haben. Das ist für Gott ja alles kein Problem. Er kann uns diese Lüste erleichtern. Aber er tut das nicht. David sündigte doch mit Bathseba, als er da zufällig auf dem Balkon stand und sie dann sah. Das war ja zufällig. Gott hätte das ja auch verhindern können, sage ich mal. Gott hätte ihn ja eine Stunde später auf den Balkon schicken können, irgendwie dafür sorgen können oder dass sie später baden geht. Und dann wäre er nicht in den Ehebruch gefallen. Ja, Gott kann mit Sicherheit alle Situationen ändern, das ist klar. Aber warum tut er das nicht? Zuerst muss man wissen, Gott ist ja jemand, der nie selbst in Versuchung führt. Also er hat David ja nicht dahin geführt, das ist ja klar. Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Der Text sagt ganz klar, Gott kann nicht versuchen, Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott hasst Sünde. Aber es ist so, dass Gott uns in Situationen führen kann, wo wir versucht werden. Das hat er ja auch bei Jesus getan. Nicht der Teufel hat Jesus in die Wüste geführt, wo er versucht wurde, sondern es war der Heilige Geist, der ihn dahin geführt hat. Aber warum tut er das? Warum lässt Gott das zu, dass wir so versucht werden, wo wir eventuell in Sünde fallen können und dann auch nicht mehr da rauskommen? Ich denke, weil es Zeiten gibt, in denen wir uns ganz auf Gott werfen sollen. Da, wo es wirklich mühselig ist, da, wo es schwer ist, wo wir einfach nicht mehr wollen, da ist doch gerade dieser Zeitpunkt, wo wir auf die Knie gehen und Gott darum bitten, dass er uns hilft, dass er uns Kraft gibt, dass wir ganz auf ihn vertrauen, da, wo wir aus unserer Kraft nicht mehr weiterkommen. Gott ist auch jemand, der prüft in solchen Situationen. Ich meine, wo soll Gott sonst unsere Liebe prüfen, wenn nicht in solchen Situationen, wo wir diese Entscheidung treffen können, Ja zu sagen oder Ja zur Sünde zu sagen. Gerade da haben wir diese Möglichkeiten. Wir sind ja keine Marionetten, dass wir keinen eigenen freien Willen haben, sondern Gott hat uns klar mit einem freien Willen geschaffen. Die gleiche Situation war ja auch bei Abraham. Abraham ging auf den Berg mit Isaak, nahm Isaak mit. Gott sagte zu ihm, opfere deinen Sohn. Seinen einzigen Sohn, den er noch durch ein Wunder geschenkt bekommen hat, auf den er so lange gewartet hat, und jetzt sagt Gott zu ihm, töte deinen Sohn, opfere deinen Sohn. Und alles in ihm, das kann ich mir wirklich vorstellen, sagt, nein, ich möchte das nicht tun. Ich kann das nicht tun, Gott. Aber er sagt trotzdem ja. Er sagt ja zu Gottes Liebe, ja zu ihm, ja zu seiner Führung. Er vertraut ihm einfach. Er zweifelt Gott nicht an. Und das rechnet Gott ihm auch hoch an. Daraufhin sagt Gott, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Es war eine Prüfung, um seine Liebe zu ihm zu prüfen. Das macht Gott in Versuchung, bei uns genauso. Das ist heute genau dasselbe. Er prüft uns, lieben wir ihn, sagen wir trotzdem ja, auch wenn alles in uns Nein sagt. Das ist das Grund, warum es das Böse überhaupt gibt. Gott kann ja den Teufel, wenn er möchte, einfach von der Erde verbannen. Er kann ja alles Mögliche machen. Gott ist souverän. Aber er tut das nicht, sondern er möchte zulassen, dass wir versucht werden, damit wir diese Chance haben. Ja, Gott, ich liebe dich. Ja, ich will zu dir stehen. Dann sehen wir das auch etwas anders, diese Versuchung. Dann ist Versuchung nicht nur immer eine Verpflichtung. Mann, das muss ich ja jetzt schon wieder ertragen. Mann, das muss ich ja schon wieder machen. Nein, das ist dann eine Möglichkeit, einfach zu sagen, ja, Herr, ich weiß, ich kann dir jetzt auch zeigen, ich liebe dich. Ich kann dir zeigen, ich vertraue dir. Und Gott möchte, dass wir uns durch diese Versuchung entwickeln. Wenn wir im Kampf in einer Versuchung stehen, dann ist es auch immer ein weiterer Weg zur geistlichen Reife, wenn wir Nein sagen zur Versuchung. Das ist eine Möglichkeit. Goethe sagte einmal, das Talent bildet sich in der Stille, aber der Charakter in den Stürmen des Lebens. Gott formt uns in solchen Versuchungen, dass wir vorankommen. Gerade in diesen Stürmen, da kommen wir voran, da kommen wir zur geistlichen Reife. Wenn es immer alles leicht ist bei uns im Leben, dann werden wir auch nicht so wachsen, wie Gott das möchte. Das sind Gründe, warum wir akzeptieren müssen, bevor wir überhaupt so einen Kampf starten. Gott ist immer gut, dass wir das glauben. Wir müssen das absolut glauben. Die zweite Bedingung, um diese Mauer noch ein wenig höher zu ziehen, um sie noch ein bisschen besser zu befestigen, ist, wir müssen Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Immer, in jeder Situation. Weil wir Menschen neigen auch dazu, Verantwortung für Schuld von uns zu schieben. Das können wir auf die Situation schieben, sagen, ja, mein Freund ist schuld, dass das passiert ist. Meine Freunde sind schuld. Wenn die nicht da gewesen wären, dann hätte ich das bestimmt nicht gemacht. Wenn die nicht vor mir getrunken hätten, dann wäre ich nicht dem Alkohol verfallen. Wenn diese Werbung jetzt nicht aufgetaucht wäre auf dem Bildschirm, dann wäre ich nicht auf die pornografische Seite gegangen. Ja, das sind alles so Situationen, wo wir neigen dazu, Schuld für die Sünde von uns zu schieben. Wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, dass es immer eine klare Entscheidung ist. Eva und Adam taten übrigens genau dasselbe im Garten. Als Adam Gott fragte, hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht zu essen, sagt er nicht einfach, ja, Herr, ich bin schuld, ich habe davon gegessen, ich weiß. Nein, er sucht wieder Ausflüchte, er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Das, was er eigentlich sagt, ist, Herr, du bist schuld, du hast mir diese willensschwache Frau gegeben. Sie hat mich dazu verführt, sonst wäre das nicht passiert. Aber Eva macht genau dasselbe. Sie sagt, die Schlange, die du schufst, die hat mich verführt. Nicht ich. Ja, ich bin nicht schuld. Wir Menschen neigen dazu, Schuld immer von uns zu weisen. Wenn ein Jugendlicher, der erwachsen wird, ja, auf die schiefe Bahn gerät, dann werden oft die Eltern schuldig gemacht dafür. Ja, die haben ihn falsch erzogen, die waren zu nachgiebig, zu streng. Oder er ist in einem falschen Elternhaus aufgewachsen, die waren reich, da hat man immer Langeweile. Und Langeweile führt ja letztendlich dazu, dass man ja, schlechte Sachen macht, das kennen wir ja. Gewalt, Drogen, Sex. Oder er ist in einem armen Elternhaus aufgewachsen. Armut führt auch dazu, dass man klaut und dass man schlechte Sachen macht. Selbst im Gefängnis ist es ja so, dass Leute sich der Schuld nicht bewusst sind. Immer sagen, nee, also ich bin nicht schuld. Das ist passiert, weil er mich gereizt hat. Deswegen habe ich ihm eine gehauen. Ich bin eigentlich gar nicht schuld, dass ich hier bin. Es sagte auch mal ein Homosexueller nach jahrelanger Homosexualität, jahrelang war ich davon überzeugt, ich könnte nicht frei werden, weil ich dachte, von der Veranlagung her homosexuell zu sein und nicht durch meine freie Entscheidung. Doch als ich die Bibel las und erkannte, dass Gott mich frei machen konnte, fing ich an, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen. Er wusste jetzt, er kann keine Ausflüchte mehr dafür suchen. Er muss voll die Verantwortung übernehmen. Es ist immer eine Entscheidung. Wenn eine Situation mich dazu führt, Sünde zu tun oder nicht, kann ich immer eine Entscheidung treffen, weil Jesus für mich gestorben ist. Das ist der Grund, warum ich immer eine Entscheidung treffe. Entweder für ihn oder gegen ihn. Entweder bin ich nach dieser Entscheidung in einem besseren Zustand oder in einem schlechteren Zustand. Da gibt es keine Neutralität. Jedes Mal bin ich in einem besseren oder schlechteren Zustand. Entweder ich komme mit Gott voran oder ich gehe zurück. Und wenn wir das eben als Verhalten, als diese Sünde, dieses Verhalten als eine Sünde sehen, ja, dann haben wir auch diese Möglichkeit, dagegen anzugehen und nicht die Schuld von uns zu schieben, sondern immer klar Verantwortung zu nehmen, ja, Herr, ich habe eine Entscheidung gegen die Sünde, gegen dich getroffen, tut mir leid. Wenn wir diese Bedingung, die zweite, akzeptiert haben, sind wir noch mal ein Stück weiter, dann ist unsere Mauer noch dicker. Dann wird der Feind es schwerer haben, durchzudringen. Und da gibt es noch eine dritte Bedingung, die sehr wichtig ist. Wir müssen glauben, dass Befreiung möglich ist. Also dass Befreiung durch Gottes Gnade wirklich möglich ist von Sünden. Von Sünden, die vielleicht jahrelang uns schon quälen, in denen wir jahrelang stecken und wenig denken, nicht mehr glauben vielleicht sogar, dass ich da rauskommen kann. Wir können keinen Krieg gewinnen, wenn wir vorher schon glauben, ich kann den eigentlich gar nicht gewinnen. Ich kann nicht in ein Fußballspiel gehen und mit der Einstellung, ich werde hier eh nicht gewinnen, dann wird man auch sehr höchstwahrscheinlich nicht gewinnen. So eine Einstellung erzeugt eigentlich nur Pessimismus, Ungehorsam und Verzweiflung. Ja, wir verzweifeln daran, dass wir nicht rauskommen, wir glauben das nicht. Aber die Bibel sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Markus 9, Vers 23, dem Glaubenden ist alles möglich. Wir werden immer versucht im Leben. Ja? Wir werden immer versucht, wir treffen immer eine Entscheidung. Aber wir können Nein sagen. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, keine Versuchung hat euch je ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also dieser Vers sagt, wir Christen erleben Versuchung und wir können jederzeit Nein sagen, weil es ist immer nur eine menschliche Versuchung. Es ist nicht etwas, was wir nicht ertragen können, wo wir nicht Nein sagen können. Und ich denke, die Versuchung, die ich erlebe, die hat irgendein anderer Christ auch schon erlebt. Also es gibt eigentlich keine Versuchung, die jemand anders nicht auch erlebt. Klar, keine Situation ist hundertprozentig gleich. Sie ist nicht immer so, wie ein anderer sie auch erlebt, aber sie ist sehr ähnlich. Josef widerstand der Frau Potiphas, als sie ihn verführen wollte. Mose überwand seinen Stolz, er wurde demütig. Und das taten sie auch ja, aus dem Glauben heraus. Weil sie glaubten, ja Gott, ich weiß, dass das möglich ist. Ich kann mit dir diese Versuchung widerstehen. Dieser Vers sagt aber auch, dass Gott uns alle Mittel gegeben hat, um dieser Versuchung zu widerstehen. Alle kennen bestimmt die Situation, Mose steht auf dem Berg und Israel kämpft gegen die Amalekiter. Und solange Mose die Hände oben hatte, gewann Israel. Sobald er sie runternahm, verlor Israel. Und irgendwann wurde er müde, seine Hände gingen runter und dann kamen Aaron und Hur und stützten seine Hände. Und solange er sie oben hatte, gewann Israel. Und ich finde, das ist so ein super Beispiel einfach, um zu zeigen, dass wir Geschwister brauchen, dass Gott uns ein Mittel gegeben hat, das sind unsere Geschwister, die wir fragen können, wenn wir in Versuchung stehen, Gott, hilf mir doch. Ja, die für uns beten in solchen Situationen, mit denen wir reden können. Weil ich denke, hartnäckige Sünden werden wir auch nur dann los, wenn wir Hilfe suchen, wenn wir Geschwister darum fragen, dass sie für uns beten. Wenn ich in Versuchung stehe, dass ich anrufen kann, dass ich eine Rechenschaftsbeziehung zu jemandem habe. Es kann ja ein Freund sein, der vielleicht dasselbe durchmacht oder ein Jugendleiter, ein Pastor, wer auch immer, irgendein anderer Christ, den ich kenne, zu dem ich Vertrauen habe. Glauben wir Gott, dass er uns alles gegeben hat, um der Versuchung zu trotzen? Dass er uns alles gegeben hat? Dass er immer gut ist in jeder Situation, egal was passiert? Oder sind wir eigentlich eher dazu geneigt, zu sagen, nee, ich weiß nicht, ich kann irgendwie nicht vertrauen, dass das mich irgendwie weiterbringen soll, was ich gerade durchmache. Das ist so schwer, es fällt mir so schwer, Nein zu sagen. Aber ich denke, wenn wir diese Bedingungen akzeptiert haben, also einmal, wir müssen glauben, dass Gott immer gut ist, ja, in jeder Situation. Wir müssen die Verantwortung übernehmen, nicht Schuld von uns weisen, dass Gott wirklich tiefgreifend Veränderungen in uns schaffen kann. Dass er uns vergibt und tiefgreifend Veränderungen, dass wir dann uns auch bewusst sind, dass Veränderung da überhaupt nötig ist. Wir müssen ganz auf Gottes Gnade vertrauen und wirklich glauben, Veränderung ist möglich. Sonst werden wir diesen Sieg, glaube ich, nie erringen. Wenn wir das vorher schon nicht glauben, dann werden wir immer wieder verlieren. Wenn wir diese drei Bedingungen akzeptiert haben, ich denke, dann ist diese Burg, unsere Festung, unser innerer Widerstand um einiges stärker. Dann wird es uns viel leichter beim nächsten Mal Nein zu sagen. Es wird uns viel leichter fallen. Bei mir war es so, mit diesem Denken hatte ich plötzlich sogar manchmal Freude in Versuchung. Ich dachte mir, wow, jetzt kann ich Gott wieder zeigen, dass ich ihn liebe. Jetzt habe ich wieder die Möglichkeit dazu. Aber wenn ich das immer nur so sah, ja, das ist ja jetzt wieder so eine Versuchung, Mist, das ist wieder eine Verpflichtung, ich muss das ja machen, warum Gott, wieso? Und dann meckern wir wieder über Gott, schieben ihm vielleicht die Verantwortung zu, du bist schuld, dass es passiert ist. Aber wenn wir diese Sicht haben, dann wird es uns sehr, sehr viel weiterbringen. Es wird sehr viel leichter für uns werden. Es wird immer ein Kampf bleiben, natürlich. Aber diese Bedingungen helfen uns. Dann müssen wir aber natürlich auch sowas machen. Flieht der Sünde, sagt die Bibel auch ganz klar. Fliehe der Sünde. Wenn du weißt, du hast ein Problem mit dem PC, stell ihn dahin, wo es jeder sieht. Wenn du weißt, du hast ein Problem mit Alkohol, dann geh nicht dahin, wo Leute trinken. Wenn du ein Problem mit Rauchen hast, dann gehst du nicht dahin, wo Leute rauchen, wenn du das nicht kannst. Das ist ja logisch, dass wir das auch tun müssen. Dass wir unsere Zeit einfach auch Gott ganz weihen müssen. Wir müssen uns ganz Gott zur Verfügung stellen. Das ist natürlich auch so ein Problem. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir immer wieder schneller in Situationen kommen, wo wir an Gott zweifeln, wo wir nicht das tun, was Gott möchte. Diese drei Bedingungen, die werden uns die Augen öffnen. Die werden uns die Augen öffnen für die Realität, was Versuchung wirklich ist, wie Versuchung wirklich in unserem Leben ist. Ich denke, wir stehen noch oft zum Gebet. Und wer möchte, der kann gerne laut beten. Ich werde das dann abschließen.